Streuobstwiese. Hier wachsen Ideen, hier werden Schätze aufgelesen. Mitten im Alltag von Kindern, Jugendlichen und PädagogInnen. Eine Streuobstwiese lebt nicht nur von ihren alten, kräftigen Bäumen. Jahr für Jahr entstehen neue Triebe, die ihren eigenen Platz finden und die Wiese weiter wachsen lassen. Genau so verstehen wir unseren Podcast. Die Streuobstwiese ist nicht nur ein Podcast über Bildung, sondern auch ein Podcast aus der Bildung heraus. Deshalb begleiten wir Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene dabei, ihre eigenen Geschichten hörbar zu machen. Diese Episode wurde von Schülerinnen und Schülern selbst gestaltet. Sie haben zu ihrer Idee recherchiert, sie aufgenommen und selbst geschnitten. Wir durften sie dabei begleiten. Erzählen tun sie ihre Geschichte aber selbst. Viel Freude mit dieser Folge aus der Reihe Junge Triebe. Hier bekommen frische Ideen, neugierige Fragen und selbstproduzierte Geschichten ihren Platz auf der Streuobstwiese.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin Johanna.
Und ich bin Kira.
Und heute reden wir zusammen mit unseren Gästen über das Thema Griechenland. Unsere Folge heißt, wenn der Euro wackelt, und ihr könnt euch vielleicht schon denken, worum es heute geht.
Hallo, ich bin Jana.
Hallo, ich bin Lena.
Und damit starten wir auch schon mit der Vorgeschichte.
Wenn wir über die Wirtschaftskrise in Griechenland sprechen, müssen wir zuerst die Vorgeschichte der europäischen Zusammenarbeit verstehen. 1923 veröffentlichte der österreichische Politiker Richard von Coudenhove-Kalergi das sogenannte Pan-Europa-Manifest. Seine Idee war ein politisch und wirtschaftlich vereintes Europa. Er glaubte, dass die Ordnung der einzelnen Nationalstaaten nach dem Krieg gescheitert sei und dass nur eine europäische Zusammenarbeit langfristig Frieden sichern konnte. Doch diese Idee setzt sich damals nicht durch.
Warum setzt sie sich nicht durch?
Ja, weil 1929 die Weltwirtschaftskrise begann, die viele Länder schwer traf. In dieser Zeit gewannen radikale politische Bewegungen an Einfluss. In Deutschland kam Adolf Hitler an die Macht, der gegen eine europäische Zusammenarbeit war. Wenige Jahre später begann der Zweite Weltkrieg und erst nach diesem Krieg wurde die Idee eines vereinten Europas wieder ernsthaft verfolgt. 1951 gründeten 6 Staaten die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, kurz EGKS. Zu den Gründungsmitgliedern gehörten Belgien, Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg und Niederlande.
Mit welchem Ziel wurde es gemacht?
Das Ziel war, wichtige Industrien gemeinsam zu kontrollieren, damit ein neuer Krieg zwischen diesen Ländern praktisch unmöglich wird. Und einige Jahre später wurden durch die römischen Verträge weitere europäische Gemeinschaften gegründet. Die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft und Europäische Atomgemeinschaft. Diese Organisationen sollte die Wirtschaft der europäischen Länder enger miteinander verbinden. Und ein weiterer wichtiger Schritt war der Vertrag von Maastricht. Im Jahr 1992, der von Europäischer Rat unterschrieben wurde und gilt als Grundlage der heutigen Europäischen Union.
Und war Griechenland von Anfang an dabei?
Ja, und ein wichtiges Ziel von dem war die Einführung einer gemeinsamen Währung, damit Handel und alles besser funktioniert. 1999 wurde dann auch schon der Euro als gemeinsame Währung eingeführt und 2002 wurde er auch als Bargeld verwendet. Auch Griechenland ersetzte damals seine eigene Währung durch den Euro. Doch einige Jahre später traten große wirtschaftliche Probleme auf. In Griechenland hatten über viele Jahre 2 große Parteien die politische Macht: Neue Demokratie und PASOK. Diese Parteien wechselten sich etwa 40 Jahre lang in der Regierung ab. Im Jahr 2009 wurde bekannt, dass die Regierung falsche Zahlen über die Staatsfinanzen veröffentlicht hatte. Offiziell hieß es, dass Haushaltsdefizit bei etwa 3% des Bruttoinlandsprodukts liegt. Tatsächlich lag es ungefähr bei 15%.
Warum haben Sie es verheimlicht?
Ja, weil es ein großes Problem wäre, denn nach den Regeln der Europäischen Union darf das Haushaltsdefizit normalerweise nicht über 3% liegen. Und das war nicht der Fall. Gleichzeitig hatte Griechenland sehr hohe Staatsausgaben. Ein Beispiel sind die Olympischen Sommerspiele 2004 in Athen. Für die Vorbereitung dieser Spiele wurde etwa 8,5 Milliarden Euro ausgegeben. Es wurden neue Straßen gebaut, ein neuer Flughafen, neue U-Bahn-Linien und viele andere Infrastrukturprojekte. Um diese Ausgaben zu finanzieren, nahm der Staat Kredite auf. Diese Kredite wurden häufig über sogenannte Staatsanleihen bzw. Obligationen aufgenommen.
Und was sind Obligationen und wie funktionieren sie?
Das sind Wertpapiere mit einem festen Zinssatz. Solange die Wirtschaft stabil ist, funktioniert dieses System gut. Wenn aber Zweifel an der Wirtschaft eines Landes entstehen, werden höhere Zinsen verlangt, weil das Risiko größer ist.
Welche Auswirkungen hatte die weltweite Finanzkrise 2008 auf Griechenland?
Sie verschärfte die Situation zusätzlich. Die Weltwirtschaft geriet in eine schwere Krise. Und zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg schrumpfte die Weltwirtschaft. Das Handelsvolumen sank weltweit um etwa 10%. Für Griechenland war das besonders problematisch, weil zwei wichtige Wirtschaftssektoren stark betroffen waren. Und das waren die Schifffahrt und der Tourismus. Griechenland gehört zu den führenden Schifffahrtsnationen der Welt. Aber während der Krise ging der internationale Handel zurück, sodass die Einnahmen aus der Schifffahrt sanken. Gleichzeitig reisten weniger Menschen in den Urlaub, weil viele Menschen weltweit weniger Geld hatten. Dadurch ging auch der Tourismus stark zurück. Das führte dazu, dass die Einkommen in Griechenland sanken, während gleichzeitig die Zinsen für neue Kredite steigern. Dadurch wurde es immer schwieriger für den Staat, sich Geld zu leihen, und die Schuldenkrise verschärfte sich weiter.
Wir haben jetzt ja schon gehört, wie es dazu gekommen ist. Und die Weltwirtschaftskrise 2008 hatte ja auch großen Anteil daran. Und jetzt geht es weiter damit, wie diese Krise für Griechenland weiterging.
Die griechische Krise war nicht nur eine finanzielle oder politische Krise, sondern sie war vor allem eine tiefe Alltagskrise für Millionen Menschen in Griechenland. Ein zentraler Aspekt war der finanzielle Not, denn zwei Drittel der Haushalte konnten ihre laufenden Aufgaben nicht mehr decken. Es gab ja auch die drastischen Lohn- und Rentenkürzungen, oft zwischen 30% und 45%. Die trafen vor allem Beschäftigte im öffentlichen Dienst und Rentner sehr hart. Also mussten die Familien mit deutlich weniger Geld ausgehen.
Ja, und währenddessen stiegen die Lebenshaltungskosten, das sind Strom, Benzin und Lebensmittel. Dadurch entstand eine enorme Diskrepanz zwischen Einkommen und Ausgaben. Deswegen waren viele Haushalte gezwungen, Ersparnisse aufzubrauchen oder sich Geld bei Verwandten auszuleihen. Ein weiteres großes Problem damals war die hohe Arbeitslosigkeit, besonders bei jungen Menschen. Zeitweise lag die allgemeine Arbeitslosenquote bei über 25% und bei Jugendlichen sogar über 50%.
Und welche Bedeutung hatte diese Lage für die Jugendlichen?
Naja, sie konnten keinen Berufseinstieg, keine finanzielle Unabhängigkeit und keine klaren Zukunftsperspektive haben und sie müssten länger bei ihren Eltern wohnen.
Hat die Arbeitslosigkeit auch die Hochschulabsolventen auch getroffen?
Ja, die Hochschulabsolventen fanden trotz guter Ausbildung keine Arbeit. Das führte zu Frustrationen, Perspektivlosigkeit und einer sogenannten verlorenen Generation.
Also welche Folge hatte hohe Arbeitslosigkeit der griechischen Krise am meisten Einfluss?
Die massive Abwanderung von Fachkräften. Über 600.000 gut ausgebildete Menschen verließen während der Hauptkrise Jahre das Land und sie wollten in anderen europäischen Staaten Arbeit finden.
War das eine Schwächung nur für die Wirtschaft oder hatte es einen Einfluss für die Gesellschaft?
Das schwächte nicht nur die Wirtschaft, sondern hatte auch gesellschaftliche Folgen, wie die Trennung in die Familien, soziale Netzwerke brachen auseinander und das Vertrauen in die Zukunft des Landes sank weiter.
Ja, aber auch im Bereich der Arbeit gab es tiefgreifende Veränderungen. die Mindestlöhne sanken und die Arbeitsrechte wurden eingeschränkt. Die Tarifverträge wurden abgeschwächt. Arbeitnehmer mussten für längere Arbeitszeiten geringeren Lohn geben und der Renteneintrittsalter wurde auf 67 angehoben.
Ja, das stimmt auch. Und das war auch ein sehr wichtiges Thema, die dazu geführt hat, dass das Gefühl sozialer Sicherheit, das davor relativ stabil war, verloren ging.
Diese Krise hatte außerdem schwerwiegende soziale Folgen gehabt. Kannst du uns vielleicht ein bisschen mehr darüber erzählen?
Also die Armutsquote stieg damals deutlich an. Dadurch konnten Menschen sich die medizinische Behandlung nicht mehr leisten. Und da im Gesundheitssystem drastisch gespart wurde, die Krankenhäuser litten unter Personalmangel und fehlende Medikamente. Vor allem nahm die psychische Belastung in der Bevölkerung stark zu. Die Unsicherheit, Existenzangst und der dauerhafte Stress prägten den Alltag. Und auch der Selbstmordanteil stieg an, was ein Zeichen für Verzweiflung war.
Im Alltag bedeutet das alles. Sparen an Konsum, Kleidung, Ferienaktivitäten, kleine Geschäfte müssten schließen, weil die Kaufkräfte sanken. Und die Grenze Innenstädte wirken zeitweise einfach leer. Gleichzeitig entstand aber auch eine neue Form der Solidarität. Die Nachbarschaftshilfe zum Beispiel. Auch durch die Unterstützung gegenseitig mit Lebensmitteln, Kleidung oder kostenlose medizinischen Beratung.
Noch ein Punkt, die mir sehr wichtig scheint, sind die politischen Folgen. Denn die griechische Krise hat zu Protesten und zu Starkramme, die im Austausch für internationale Hilfskredite umgesetzt wurden, wurden von großen Teil der Bevölkerung als ungerecht empfunden. Und die Diskussionen über soziale Gerechtigkeiten, Europa, nationale Souveränität prägten den öffentlichen Diskurs.
Also zusammenfassend lässt man sagen, dass die griechische Wirtschaftskrise weit mehr war als nur eine Finanzkrise. Sie veränderte Lebensläufe, Familien, Strukturen und Zukunftspläne. Sie zeigte, wie eng wirtschaftliche Stabilität und soziale Sicherheit miteinander verbunden sind. Der Alltag im Griechenland war in dieser Zeit geprägt von Unsicherheit, Sparzwang und Anpassung, aber auch Durchhaltevermögen und Solidarität. Und so kommen wir auch zu der Frage, wann ist ein Staat überhaupt pleite und woran erkennt man das?
Ein Staat ist bankrott, wenn er seine fälligen Zahlungen einstellen muss oder eine förmliche Erklärung abgibt, fällige Forderungen nicht mehr oder nur noch teilweise erfüllen zu können. Sozialwissenschaftlich gibt es drei Arten der Staatsinsolvenz. Einmal die rechtliche, die politische und die finanzielle. Für uns wichtig ist jetzt allerdings nur die finanzielle. Finanzielle Staatsinsolvenz ist durch eine Zahlungseinstellung gekennzeichnet, der meist ein Zusammenbruch der Landeswährung vorausgeht, wodurch viele Schulden in Fremdwährung aufgenommen werden. Dadurch muss für die Abzahlung der Schulden durch die Abwertung der eigenen Währung immer mehr Inlandswährung aufgebracht werden. International gibt es keine verbindlichen Normen, wann ein Staat als pleite gilt und was man dann zu tun hat. Für die finanzielle Staatsinsolvenz gibt es genau zwei Ursachen. Einmal die Überschuldung, also wenn das Bedienen bestehender Möglichkeiten unmöglich wird, oder die Weigerung einer Regierung, bestehende Möglichkeiten zu bedienen. Das passiert allerdings nicht ganz so oft. Eine Überschuldung kommt aber dann zustande, wenn die Gläubiger an der Zahlungsfähigkeit des Staates zweifeln. Das passiert zum Beispiel, wenn der Staat schon einen hohen Schuldenstand hat. Gründe dafür wiederum sind zum Beispiel hohe Ausgaben für Aufrüstung, Reparationszahlungen oder Sozialleistungen. Die Gefahr der Überschuldung kann auch noch dadurch bestärkt werden, dass zum Beispiel ein Währungsrisiko besteht, also wenn der Wechselkurs der Inlandswährung nicht vorhersehbar ist und schwankt.
Gibt es irgendwelche Werte, anhand deren man erkennen kann, ob ein Staat insolvent ist oder welche Merkmale gibt es da?
Also es gibt ökonomische Indikatoren und Marktindikatoren. Ökonomische Indikatoren sind Kennzahlen, die man aus dem Staatshaushalt und anderen Aggregaten ablesen kann. Und Marktindikatoren sind aktuelle Kurs- und Zinsentwicklungen an den Börsen und Märkten, die große Abweichungen vom Standard aufweisen. Außerdem gibt es noch Grenzwerte, die Kennzahlen nicht überschreiten sollten, die von Organisationen wie der IWF oder der Weltbank ermittelt wurden. Wenn das geschieht, dann können die betroffenen Staaten mit internationaler Hilfe rechnen. Also da gibt es dann auch so ein paar Gleichungen. Und zwar die Schuldenquote kann man berechnen, wenn man die Staatsverschuldung durch die Staatseinnahmen teilt. Und da gibt es auch noch ein paar andere Gleichungen, aber die sind ein bisschen kompliziert. Und die EU-Stabilitätskriterien sind ziemlich einfach. Und zwar 60% Staatsverschuldung pro BIP und 3% Netto-Neuverschuldung pro BIP. Und bei denen der Weltbank und des IWFs wird es dann schon ein bisschen komplexer. Insgesamt kann man sagen, dass Griechenland kein Einzelfall ist. Viele europäische und auch vor allem lateinamerikanische Länder waren schon mal pleite, zum Beispiel Deutschland nach den beiden Weltkriegen. Da wir jetzt wissen, wann ein Staat pleite ist, gucken wir uns die Rettung Griechenlands an. Wie hoch waren denn die Schulden insgesamt?
Die Staatsverschuldung Griechenlands lag 2010 bei etwa 330 Milliarden Euro. Das entsprach ungefähr 146% des BIP. Zum Vergleich, nach den Regeln der Eurozone sollten Staaten eigentlich höchstens 60% des BIP an Schulden haben.
Was passierte dann, als die Krise immer schlimmer wurde?
Griechenland konnte sich kaum noch Geld von Investoren leihen, weil die Zinsen auf Staatsanleihen stark stiegen. Staatsanleihen sind Wertpapiere, mit denen sich ein Staat Geld leiht. Investoren verlangten immer höhere Zinsen, weil sie Angst hatten, ihr Geld nicht zurückzubekommen.
Wer hat Griechenland schließlich geholfen?
Die Rettung kam vor allem von drei wichtigen Institutionen: der Europäischen Union, der Europäischen Zentralbank und dem Internationalen Währungsfonds. Diese drei Institutionen wurden oft zusammen als Troika bezeichnet.
Welche Hilfen bekam Griechenland konkret?
Es gab insgesamt drei große Rettungsprogramme zwischen 2010 und 2018. Das erste Programm begann 2010. Griechenland erhielt etwa 110 Milliarden Euro an Krediten von europäischen Staaten und dem Internationalen Währungsfonds. Das zweite Rettungspaket folgte
2012
für 130 Milliarden Euro. In diesem Programm gab es auch einen sogenannten Schuldenschnitt. Ein Schuldenschnitt, auch Haircut genannt, bedeutet, dass Gläubiger auf einen Teil ihres Geldes verzichten. Private Investoren, zum Beispiel Banken und Fonds, mussten 2012 auf etwa 100 Milliarden Euro Schulden verzichten. Das war einer der größten Schuldenschnitte der Geschichte. Das dritte Programm startete 2015 und wurde über den Europäischen Rettungsfonds organisiert. Insgesamt standen etwa 86 Milliarden Euro zur Verfügung. Dieser Rettungsfonds heißt Europäischer Stabilitätsmechanismus, kurz ESM.
Hat Griechenland dieses Geld einfach bekommen?
Nein, die Kredite waren an strenge Bedingungen gebunden. Diese Bedingungen nennt man Austeritätspolitik. Das bedeutet eine Politik des Sparens und der Haushaltskonsolidierung.
Was musste Griechenland konkret tun?
Es gab viele Reformen, zum Beispiel Erhöhung der Mehrwertsteuer, Kürzung bei Renten und Gehältern im öffentlichen Dienst, Privatisierung von staatlichen Unternehmen, Reform am Arbeitsmarkt, stärkere Steuerkontrollen, um Steuerhinterziehung zu reduzieren. Das Ziel war, das Haushaltsdefizit zu senken und die Wirtschaft langfristig stabiler zu machen.
Welche Auswirkungen hatte diese Politik auf die Bevölkerung?
Die Folgen waren sehr hart. Zwischen 2008 und 2016 schrumpfte die griechische Wirtschaft um etwa 25%. Die Arbeitslosigkeit stieg zeitweise auf über 27%, bei Jugendlichen sogar auf über 50%. Viele Menschen verloren ihre Arbeit oder mussten mit niedrigen Löhnen leben. Deshalb gab es viele Proteste und Demonstrationen gegen die Sparpolitik.
Hat die Rettung Griechenland am Ende geholfen?
Die Rettungsprogramme verhinderten eine Staatspleite und einen möglichen Austritt aus der Eurozone. Gleichzeitig waren sie aber politisch und sozial sehr umstritten.
Wann endeten die Hilfsprogramme?
Das letzte Rettungsprogramm endete 2018. Seitdem kann Griechenland wieder selbst Geld an den Finanzmärkten aufnehmen. Trotzdem bleibt das Land wirtschaftlich weiterhin unter Beobachtung der europäischen Institutionen.
Nachdem Griechenland hohe Rettungspakete der EU bekommen hat, schauen wir uns an, wie Griechenland heute aussieht.
Griechenland ist heute deutlich stabiler. Die internationalen Hilfsprogramme sind beendet. Das Vertrauen der finanziellen Markt ist zurückgekehrt und die Arbeitslosigkeit ist gesunken. Aber der Alltag vieler Menschen ist weiterhin geprägt, denn die Löhne sind im Vergleich zu anderen europäischen Ländern immer noch niedrig. Die Mieten, Energiepreise und Lebensmittelkosten sind immer noch hoch. Aber viele neue Arbeitsplätze entstehen wegen Tourismus, der eine zentrale Rolle für die Wirtschaft spielt.
Und siehst du das als positiv oder eher negativ?
Ja, das bringt zwar Wachstum, führt aber oft zu befristeten oder weniger bezahlten Jobs. Und deshalb spüren nicht alle Haushalte den wirtschaftlichen Aufschwung gleichermaßen. Aber gleichzeitig hat Griechenland auch große Schritte in Infrastruktur und erneuerbare Energie gemacht. Und auch hat Griechenland große Investitionen in die Digitalisierung eingesetzt.
Und was ist das Ziel davon?
Naja, die Wirtschaft soll weniger von Tourismus abhängig sein.
Und jetzt zusammenfassend, von was hängt Griechenlands Zukunft ab?
Die Zukunft Griechenlands hängt davon ab, ob es gelingt, stabile und gut bezahlte Arbeitsplätze zu schaffen, soziale Ungleichheiten zu verringern und junge Generationen zu halten.
Das war's dann auch schon mit unserer Folge über Griechenland. Ich hoffe, ihr habt viel mitgenommen und vielleicht auch noch was gelernt. Wir bedanken uns fürs Zuhören und vielleicht sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.
Tschüss!
Das war eine weitere Folge aus unserer Reihe Junge Triebe. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Freude beim Zuhören wie die Schülerinnen und Schüler bei der Entwicklung und Produktion dieser Episode. Vielleicht schlummert ja auch in eurer Kita, eurer Schule oder eurer Einrichtung eine Idee, die darauf wartet, erzählt zu werden. Wenn ihr Lust habt, selbst zum Mikrofon zu greifen, begleiten wir euch gerne. Von der ersten Idee bis zur fertigen Podcast-Folge. Schreibt mir einfach an streuobstwiese@kreismedienzentrum.de oder schaut vorbei auf www.kreismedienzentrum.de/podcast. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert die Streuobstwiese, hört auch in unsere anderen Folgen rein, bewertet unseren Podcast und empfehlt ihn gerne weiter. So helft ihr dabei, dass noch mehr Menschen die kleinen und großen Schätze aus Bildung und Betreuung entdecken. Ich bin Tobi, Medienpädagoge am Kreismedienzentrum Ravensburg und freue mich darauf, euch in der nächsten Folge der Streuobstwiese wiederzuhören.